Guten Morgen miteinander. Es hat mich gefreut, dass am letzten Sonntag so viele haben können, zu uns auf Zürich kommen, Gottesdienst teilnehmen. Ich habe gar nicht erwartet, dass so viele sich auf den Weg machen. Und danke vielmals, das hat mich sehr gefreut. Und ja, es ist jetzt auch schön, dass ihr da seid und so schön an den Tisch sitzt. Und ich hoffe, der Hunger meldet sich jetzt nicht zu früh, wenn ihr an der Tisch sitzt. Wir müssen immer noch denken, es kommt noch GV zwischendrin. Aber es gibt schon etwas Gutes zum Essen. So. Jetzt müssen wir da noch zurückgehen. Ich lese euch eine kleine Geschichte vor. In einer Oase, ganz versteckt in einer Wüstenlandschaft weit entfernt, kniete der alte Eliahu neben ein paar Dattelpalmen. Sein Nachbar, der wohlhabende Kaufmann Hakim, war gekommen, um seine Kamele zu tränken und sah den schwitzenden Eliahu im Sand graben. Wie geht es dir, Alterchen? Friede sei mit dir. Ebenso mit dir, antwortete Eliahu, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen. Was tust du hier bei der Hitze mit dem Spaten in der Hand? Ich sähe, antwortete der Alte. Was? Du sähst, Eliahu? Und was sähst du dann? Datteln, antwortete er, zeigte auf den ihn umgebenden Dattelhain. Datteln, wiederholte der Ankömmling und schloss die Augen wie jemand, der verständnisvoll auch noch der größten Dummheit lauscht. Die Hitze hat dir das Hirn verdorrt, mein Freund. Lass die Arbeit Arbeit sein und komm ins Kaffee. Da trinken wir ein Gläschen Schnaps. Nein, ich muss erst meine Aussaat beenden. Danach können wir trinken, wenn du willst. Sag, mein Freund, wie alt bist du eigentlich? Ich weiß es nicht, 60, 70, vielleicht 80. Keine Ahnung, ich habe es vergessen. Aber es ist ja auch völlig unwichtig. Also sieh mal, lieber Freund, Datteln, Palmen brauchen 50 Jahre, bis sie groß sind und nur als ausgewachsene Palmen bringen sie Früchte hervor. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste, wie du weißt. Hoffentlich wirst du 100 Jahre alt, aber sei dir im Klaren, dass du wohl kaum die Ernte deiner Saat einholen wirst. Lass es also sein und komm mit. Schau mal, Hakim. Ich habe die Datteln gegessen, die ein anderer gesät hat, jemand, der davon geträumte, diese Datteln zu essen. Ich sähe heute, damit andere morgen die Datteln ernten können, die ich pflanze. Und wenn es auch nur zum Dank an diesen Unbekannten wäre, lohnt es sich, meine Arbeit hier zu Ende zu führen. Oh, du hast mir heute eine große Lektion erteilt, Eliahu. Lass mich dir diesen mit einem Sack Münzen begleichen, sagte er und drückte dem Alten einen Lederbeutel in die Hand. Ich danke dir für dein Geld, mein Freund. Du siehst ja, manchmal geschieht so etwas. Du sagst mir voraus, ich werde niemals die Ernte dessen einfahren, was ich gesät habe. Und das scheint auf der Hand zu liegen. Und trotzdem, stell dir vor, noch bevor ich aufgehört habe zu säen, habe ich bereits einen Sack Münzen geerntet. Und den Dank eines Freundes. Deine Weisheit erstaunt mich, Alter. Das ist die zweite große Lektion, die du mir erteilt hast. Und vielleicht ist sie noch wichtiger als die erste. Lass mich dir auch diese Lehre mit einem Geldbeutel bezahlen. Und manchmal geschieht das Folgende, fuhr der Alte fort und betrachtete die beiden Geldbeutel in seiner Hand. Ich sähe, um nicht zu ernten, und bevor ich mit meiner Aussaat fertig bin, habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal geerntet. Nun ist gut, Alterchen. Sprich nicht weiter. Wenn du mich weitere Dinge lehrst, wird mein Vermögen wohl kaum ausreichen, um deine Weisheit aufzuwiegen. Viele Menschen in unserem Kulturkreis leben, wie wenn vor ihnen es nichts gegeben hätte und wie nach ihnen es nichts mehr geben würde. Sie leben mit der Idee, mit dem Tod sei alles zu Ende. Deshalb wächst die Ich-Bezogenheit eines Menschen im Laufe seines Lebens. Denn wenn man nur dieses eine Leben hat, muss man genießen, was man genießen kann, koste es, was es wolle. Wenn es keine Werte mehr gibt, die über den Tod hinaus von Bedeutung sind, dann muss ich heute alles aus dem Leben herausquetschen, was man herausquetschen kann. Alles, was nicht einen sofortigen Erfolg verspricht, werde ich verachten. Und Paulus war übrigens auch der Meinung, wenn unser Leben einzig auf diese Erde sich beschränken würde, müsste man in der Zeit, in der man auf dieser Erde ist, die Anstrengung vermeiden, die keinen direkten Nutzen ergeben. So schreibt er den Korinthern: Wenn die Toten nicht auferweckt werden, also wenn es keine Zukunft für uns gibt, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Luther übersetzt es noch ein bisschen buschikoser, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dieser Eliahu, der Datteln einpflanzte, verstand sein Leben als ein Teil eines großen Ganzen. Deshalb war er unabhängig seines Alters zufrieden und er hatte immer noch sinnvolle Aufgaben. Und heute werden wir bei Josef sehen, dass er den Wert und die Erfüllung seines Lebens nicht in dieser Welt, in seinem Erfolgen suchte. Er blickte weit über sein Leben in Ägypten hinweg und besonders sichtbar wird das bei seinem Lebensende, mit dem wir uns heute beschäftigen, und somit kommen wir auch zur letzten Predigt in dieser Serie über die Geschichte Josefs. Der Vater Josefs, Jakob, siedelte sich mit seiner Familie in Goschen an. So konnten sie die bevorstehenden 5 Jahre der Hungersnot problemlos überstehen. Und nachdem die Hungersnot vorüber war, blieben sie weiterhin in Ägypten wohnen. Jakob lebte somit insgesamt 10 Jahre in Ägypten. Und als Jakob spürte, dass er bald sterben würde, rief er seinen Sohn Josef zu sich. Dieser sollte ihm hoch und heilig versprechen, ihn nicht in Ägypten beizusetzen. Er bat ihn, lass mich im Tod mit meinen Vorfahren vereint sein. Bring mich hier weg und begrab mich dort, wo sie begraben sind. Und Josef war damit einverstanden und versprach ihm, dass er ihn in Kanaan begraben wird und seinen Wunsch erfüllen. Dann versammelte Jakob seine Söhne und sagte, kommt her, ich will euch wissen lassen, wie es euren Nachkommen ergehen wird. So segnete er jeden einzelnen Sohn und diese Söhne Jakobs begründen ja das Volk Israel, die 12 Stämme Israels. Und so prophezeite Jakob, wie sich jeder Stamm Israels entwickeln wird. Und zum Schluss sagte er seinen Söhnen, wenn ich tot bin, dann bringt mich ins Land Kanaan und bettet mich zur letzten Ruhe neben meinen Vorfahren in der Höhle auf dem Feld Machpela östlich von Mamre. Übrigens ist das das einzige Land, das Abraham je in seinem eigenen Besitz hatte, ist dieses Grab. Kein anderes Land hat ihm je gehört von dem, was ihm Gott versprochen hat. Das ist das einzige, der einzige Landplatz, den der sein Eigentum war. Dieses Grundstück hatte Abraham, sagt Jakob, von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie erworben. In diesem Grab wurden Abraham und seine Frau Sarah, Isaac, Rebekka und Lea, die beiden Frauen von Jakob, begraben. Jakob wollte nicht in Ägypten begraben werden, sondern in dem Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprochen hatte. Im Alter von 147 Jahren starb Jakob und Josef weinte über den Tod seines Vaters und küsste ihn. Nach ägyptischer Tradition wurde Jakob einbalsamiert, Dafür gab es in Ägypten spezialisierte Ärzte, die nur für Einbalsamierungen zuständig waren. 70 Tage lang beweinten die Ägypter Jakob. 70 Tage. Das ist schon krass, das sind fast 3 Monate. 70 Tage beweinten sie den Jakob. Und als die Trauertage um waren, bat Josef den Pharao darum, seines Vaters letzten Wunsch zu erfüllen. Der Pharao war damit einverstanden und viele Ägypter und die höchsten Würdenträger Ägyptens begleiteten Josef mit seiner Familie nach Kanaan, um Jakob zu begraben. Das war ein riesiger Konvoi. Das könnt ihr euch vorstellen, so wie wenn heute ein Staatsmann begraben würde, da ziehen alle mit, da sind alle Autos mit Chauffeuren unterwegs und transportieren da diese bedeutenden Leute. Die sind alle gekommen, um diesem Jakob Ehre zu erweisen. Erstaunlich, ja, dass viele Ägypter da mit dabei waren. Zurück in Ägypten wurden die Brüder Josefs unruhig. Ihre Vergangenheit holte sie noch einmal ein. Sie sagten zueinander, wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie befürchteten, Josef hätte sie nur wegen ihres Vaters verschont. Jetzt, da der Vater gestorben sei, könnte er sich an ihnen rächen. Und so sandten sie einen Boten zu Josef, der im Namen seiner Brüder Folgendes sagen musste: Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Wie feige war denn das? Die hatte nicht einmal den Mumm, zu ihrem Bruder selber hinzugehen. Sie schicken einen Boten, der das auszurichten hat. Sie waren nicht bereit, gemeinsam zu Josef zu gehen und mit ihm das zu besprechen. Für Josef war ihr Misstrauen und ihre Vorgehensweise einmal mehr unglaublich verletzend. Als Josef das hörte, musste er weinen. Es hat ihn zutiefst verletzt. Seine Brüder hatten immer noch nicht begriffen, dass er sie liebt und ihnen nichts nachtragen will. Der Bote wird den Brüdern einen positiven Bescheid überbracht haben. Jedenfalls wagten sie sich jetzt endlich zu Josef zu gehen. Und sie warfen sich vor ihm zu Boden, wieder einmal mehr. Denken wir an den Traum Josefs. Und wieder warfen sie sich vor ihm zu Boden und sagten: Wir sind deine Sklaven. Josef wollte seine Brüder aber nicht zu Sklaven machen. Das wollte er nie, daran hatte er gar nie gedacht. Obwohl das für ihn sehr traurig war, dass die Brüder ihm zutrauten, er würde sich jetzt an ihnen rächen, da nun ihr Vater gestorben war, machte er ihnen trotzdem keinen einzigen Vorwurf. Vielmehr versuchte er sie zu beruhigen. Habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Er bleibt sich treu, er weiß, was in meinem Leben geschehen ist. Das hat Gott geschehen lassen. Er wollte nicht zerstören, was Gott aufgebaut hatte und werden ließ. Denn Josef war klar, dass ihn Gott nach Ägypten führte, und er wusste auch warum. Nämlich damit seine Familie überleben konnte. Wie dreist wäre es, wenn er es alle vernichten würde? Es war ihm ernst, was er ihnen damals sagte, als er sich ihnen zu erkennen gab. Und jetzt wiederholte er seine tiefste Überzeugung noch einmal unmissverständlich. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Und deshalb will ich euch nichts nachtragen. Und nochmal sicherte er ihnen zu, dass er ihre Familien versorgen und beschützen werde. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und für eure Familien sorgen. So tröstete Josef sogar noch seine Brüder. Was für ein hervorragendes Beispiel für Gnade. Die Brüder Josefs hätten eine schwere Strafe verdient, doch statt bestraft zu werden und mit Vorwürfen eingedeckt, beschenkte er seine Brüder. Er nimmt ihnen ihre Angst und er schenkt ihnen, was sie nie hätten erarbeiten können. Das ist Gnade und das ist die Liebe Gottes, die hier zum Vorschein kommt im Verhalten von Josef. Die Brüder Josefs konnten sich nicht vorstellen, dass Josef ihnen ihre Schuld vergeben könnte und schon gar nicht, dass er sie stattdessen beschenken würde, für sie weiterhin sorgt. Und Josef versprach ihnen, dass er sich um ihren Unterhalt, der Unterhalt ihrer Familie, kümmern wird. Josef unterstützte seine Brüder, egal was sie ihm angetan hatten. Genauso ist das in unserem Glauben an Jesus Christus. Gott ist ganz auf unserer Seite. Paulus schreibt, Gott ist für uns. Wer kann da noch uns etwas anhaben? Gott ist für uns. Dass Gott auf unserer Seite ist, das hat er uns ein für alle Mal bewiesen. Paulus fährt nämlich weiter. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch das alles andere geschenkt? In Christus hat uns Gott alles geschenkt. Jesus ist der Beweis Gottes für seine Gnade und grenzenlose Liebe zu uns. Und wie dumm sind Menschen, die diese Gnade und Liebe ablehnen. Wie dumm ist es, wenn wir als Stolz und Einbildung das verachten, was Gott für uns getan hat. Diese Liebe und Gnade Gottes kannst du selber erfahren, indem du Jesus in dein Leben einlässt. Im Johannes-Evangelium steht, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und mit dem Recht, Gottes Kinder zu sein, haben wir auch ein Erbrecht bekommen. Das ist die Zusage für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit. Und das gilt bis heute. Wer Jesus in seinem Leben aufnimmt, der gehört zur Familie Gottes und steht unter Gottes Schutz. Das Einzige, was wir zu tun haben, dass wir unsere Schuld eingestehen, vor Gott kapitulieren, so wie das die Brüder Josefs taten. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Das heißt, es gibt, wer vor Gott kapituliert, für den gibt es einen Neustart. Es wird allem, von allem Unrecht werden wir befreit. Alles Unrecht, was wir getan haben, hat Jesus für uns getragen. Das ist Gnade Gottes, die uns Josef in seinem Verhalten gegenüber seinen Brüdern nicht besser veranschaulichen könnte. Die Jahre zogen ins Land, Josef wurde Großvater, Urgroßvater und dann sogar noch Urgroßvater. Er wurde 110 Jahre alt und als er merkte, dass er bald sterben würde, sagte er seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen, er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hatte. Josef wusste, der Tag würde kommen, an dem seine Familie und die Familien seiner Brüder mit allen Nachkommen nach Kanaan zurückkehren werden. Das Volk Israel wird nicht in Ägypten bleiben, sondern Sie werden in das Land zurückkehren, das Gott ihnen versprochen hatte. Gott sagte ja Abraham bei seiner Berufung, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als fremd in einem Land, also in Ägypten, wissen wir jetzt im Rückblick, leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Die Versklavung Israel durch die Ägypter stammt noch bevor. 400 Jahre wird sie dauern, doch dann wird sich das Blatt wenden, wie Gott Abraham versprach. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Josef vertraute Gott, dass er sein Versprechen erfüllen wird. Und obwohl Josef nur 17 Jahre seines Lebens in Kanaan verbrachte und 93 Jahre seines Lebens in Ägypten und eigentlich als Ägypter gelebt hatte, wollte er schlussendlich in Kanaan begraben werden. Er wollte, dass ihn die Nachkommen Jakobs mitnehmen, wenn Gott sie aus Ägypten herausführen wird. Und so sagt er seinen Brüdern, wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Und die Brüder mussten es Josef schwören. So starb Josef mit 110 Jahren. Er wurde nach ägyptischer Weise einbalsamiert, in einen Sarg gelegt, den man in einer Grabkammer vermutlich aufrecht an die Wand stellte. Das war damals so Sitte. Tatsächlich erinnert sich die Israeliten, als sie 4 Jahrhunderte später nach Kanaan zogen, an dieses Versprechen. Mose nahm die Gebeine Josefs mit, wie dieser es von seinem Tod ausdrücklich erbeten hatte. Und damals hatte Josef zu seinen Brüdern gesagt, Gott wird euch nicht vergessen, dann müsst ihr meine Gebeine von hier mitnehmen. Josef hätte nicht deutlicher zeigen können, dass er die Götter Ägyptens nicht verehrte, sondern dass er einzig und allein dem Gott Israels vertraute. Er lebte mit der Hoffnung, dass mit seinem Tod das Leben nicht zu Ende ist und zu Ende geht. Sonst hätte er ja nicht seinen Leichnam noch umsetzen wollen. Sondern er wusste, es wird eines Tages weitergehen. Und im Hebräer lesen wir, wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag, also über 400 Jahre. Müsst ihr mal überlegen, 400 Jahre, wie kann man so etwas überhaupt überblicken? Rechnen wir 400 Jahre zurück, dann sind wir im 16. Jahrhundert oder 17. Dann wären wir jetzt 1624. Oder stimmt das? Ja, wir sind im 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert. Stellt euch das mal vor. Diese Zeitspanne. Und trotz dieser Zeitspanne, das Ziel, das weit in der Ferne lag, aber der Grund dafür war, dass er das glauben konnte oder dass er daran festhielt, war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Josef gehörte zu den Menschen, die Gott vertrauten und vertrauten, dass er seine Versprechen erfüllen wird, selbst wenn sie das zu Lebzeiten nicht erleben werden. Und die größten Gottesmänner, die wir in der Bibel haben, haben nie erlebt das, was Gott ihnen versprochen hat auf dieser Erde. Und sie sind Gott treu geblieben. Josef war überzeugt, dass Gott eine neue und bessere Welt schaffen wird. Eine Welt, in der alle Menschen leben werden, die Gott vertrauten und ihn ehrten. Er wusste von der bevorstehenden Auferstehung. Im Hebräer wird über solche Menschen gesagt, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Also wenn ihr etwas anstreichen wollt in der Bibel, streicht das an. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Gott ist es nicht peinlich, wenn wir uns auf den Himmel freuen. Menschen mögen das komisch finden. Sie mögen uns vorwerfen, dass die Christen sich auf das Jenseits, vertrösten würden. Und dann wagen wir kaum mehr vom Himmel zu reden, weil wir dann wissen, die denken, ja, die Christen, der Glaube, die vertrösten sich immer auf den Himmel. Und recht haben sie. Recht haben sie. Wir vertrösten uns auf den Himmel. Wir tun das, weil wir wissen, dass der Tag kommen wird, an dem wir diese neue Stadt betreten werden. Wir wissen, dass Gott diese Stadt gebaut hat. Und wir wissen, dass er uns erwarten wird. Sollen die doch spotten und lachen? Da wollen wir uns doch die Freude nicht nehmen lassen. Wenn Christen sterben, ist es immer ein Abschied, der eine sichere und gute Zukunft hat. Ein Abschied mit einem Wiedersehen. Wie großartig ist denn das? Und das ist nicht ein fauler Trost von uns Christen. Und Gott schämt sich nicht, wenn wir uns auf das freuen. Weil er sagt, er hat tatsächlich eine Stadt für uns bereit. Und dort werden wir uns alle wiedersehen. Ich bin auf der tiefen Überzeugung, wir werden uns auch erkennen. Ich werde wissen, dass ihr hier gewesen seid. Und ihr werdet wissen, dass ich da mit euch unterwegs war. Leben wir mit diesem Weitblick? Oder denken wir erst dann darüber nach, wenn sich unser Leben dem Ende zuneigt? Wenn Christen den Blick in die Zukunft verlieren, den Blick für das, was Gott uns versprochen hat, das wirklich erst dann kommt, wenn die neue Erde und der neue Himmel kommen werden. Dieser Glaube und dieses Leben wird hoffnungslos sein. Paulus richtete sein Leben ganz auf dieses Ziel aus, wie er den Christen in Philippi schrieb: Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Josef hätte sich an seinem Einfluss und an seinen Erfolgen ergötzen können. Er war wirklich erfolgreich, nachdem er dann aus dem Gefängnis kam. Er war auch sehr hoch geachtet, sonst wären nicht alle Würdenträger hätten ihn begleitet, dass er seinen Vater beisetzt in Kanaan. Er war ein bedeutender, wichtiger Mann. Er hätte sich auf seinen Lebensweg viel einbilden können. Doch Josef hatte verstanden, dass alles, was wir in diesem Leben erreichen können, schlussendlich relativ ist. Josef lebte nicht für seine Erfolge, sondern er lebte mit und für Gott. Alles, was in unserem Leben letztlich von Bedeutung ist, hat immer etwas mit der Beziehung von uns zu Gott zu tun. Und so war Josef trotz seiner Sterblichkeit voller Hoffnung. Er wusste, dass er, wenn er sterben wird, nur gewinnen kann. Und Josef würde heute Paulus beipflichten, der sagte, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich hoffe, vielleicht können wir das nicht zu jedem Zeitpunkt, jeden Tag sagen, aber ich hoffe, dass das unsere Grundüberzeugung, unsere Grundgeborgenheit ist, zu wissen, wir leben für Christus und sterben, obwohl wir viel schmerzliche Gedanken mit dem Sterben verbinden, ist schlussendlich eben doch ein Gewinn. weil Gott die Stadt bereithält. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für diese Geschichte von Josef und dass Josef ein so hervorragendes Beispiel ist für einen Menschen, der dir, Vater, vertraut, der auf die Versprechen setzt, die du gegeben hast, der auch wenn es nicht sichtbar erreicht und vieles nicht eingetroffen ist während seines Lebens, er weiß, dass du das erfüllen wirst und dass der Tag kommen wird, wo du deine Versprechen erfüllst. Und hilf uns auch in unserer Leben, wo viel Aktivität ist, viel Wohlstand. Uns geht es ja so gut, dass wir nie vergessen, auf was es eigentlich ankommt und was im Leben wirklich zählt. Das ist nämlich die Beziehung mit dir und das ewige Leben, das du in uns hineingelegt hast, das stärker ist als der Tod. Amen.